NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Jochen Fischer, einen schönen guten Abend. Kandidatur erwartet. Kanzlerin Merkel wird vermutlich morgen erklären, ob sie wieder antritt. Kandidatur entschieden. FDP tritt mit Christian Lindner als Spitzenkandidat für die Landtagswahl an. Gipfel beendet. Nach Marrakesch geht der Kampf um den Klimaschutz weiter. Und Derby entschieden. Der 1. FC Köln gewinnt gegen Borussia Mönchengladbach. Macht sie es oder macht sie es nicht? Nach dem Druck, den der amerikanische Präsident auf Bundeskanzlerin Merkel aufgebaut hat, ist ja kaum noch damit zu rechnen, dass sie Nein zu einer weiteren Spitzenkandidatur bei der Wahl nächsten Jahres sagen wird. Alle Fragen diesbezüglich ist sie allerdings bisher immer mit einer Standardformel ausgewichen. Die Zeit scheint aber jetzt reif zu sein. Morgen ist Vorstandsklausur bei der CDU und für 19 Uhr hat die CDU-Chefin ein Statement angekündigt. Also sie hat etwas zu sagen und einige Auguren wollen auch schon wissen, dass sie Ja sagt. Charlie Grüdeberg trägt zusammen, was zusammenpassen würde und geht der Frage nach, ob das nun auch die SPD unter Zugzwang setzt.
Wochenlang war es das gleiche Spiel, wenn die Bundeskanzlerin immer wieder in verschiedenen Varianten auf die eine Frage angesprochen wurde. Führt sie noch einmal die CDU in den Bundestagswahlkampf? Und jedes Mal hieß es von Angela Merkel nur:
Über die Frage, wie ich mich bezüglich einer weiteren Kanzlerkandidatur entscheide, werde ich zum gegebenen Zeitpunkt ja dann auch die Aussage machen.
Deshalb werde ich das zu einem gegebenen Zeitpunkt tun.
Ich sag's zum gegebenen Zeitpunkt.
In diesem Interview ist der Zeitpunkt nicht gekommen.
Auch am vergangenen Donnerstag war das so, beim Besuch des scheidenden US-amerikanischen Präsidenten Barack Obama.
Und die Frage, ob ich auch bei der nächsten Bundestagswahl wieder antrete, die werde ich zum geeigneten Zeitpunkt beantworten. Und der ist heute nicht gegeben.
Dabei hatte Merkel mit Obama einen großen Fürsprecher neben sich.
Ja, if I were here and I were German and
wenn ich hier wäre und wenn ich Deutscher wäre und eine Stimme hätte, ich könnte sie unterstützen. Er wisse nicht, ob das schade oder helfe, schob Obama schnell nach. Schließlich hat der US-Präsident bei seinen Bürgern für die Wahl von Hillary Clinton geworben. Der Ausgang ist bekannt. Morgen nun scheint für die Bundeskanzlerin der richtige Zeitpunkt gegeben zu sein, wobei die Antwort für die meisten schon feststeht. Es wisse inzwischen jeder, dass Merkel wieder kandidieren werde, sagte der CDU-Europapolitiker Brok der Rhein-Neckar-Zeitung. Es gebe keinen anderen Kandidaten und keine andere Kandidatin. Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel geht fest davon aus, dass Merkel antritt. Auf dem Parteitag der thüringischen Sozialdemokraten in Erfurt sagte Gabriel, er erwarte, dass Merkel morgen das sage, was jeder wisse, dass sie die CDU in den nächsten Wahlkampf führt. Welche Konsequenzen das für seine Partei hat, dazu schwieg Gabriel. Auch Parteifreundin und Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig gibt sich zurückhaltend. Im Interview mit dem SWR sagte sie, ihre Partei werde sich nicht von der Union treiben lassen.
Die SPD trifft nicht ihre Entscheidung entlang der Entscheidung von Frau Merkel. Wir sind nicht abhängig von Frau Merkel und schon gar nicht abhängig von der Union. Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen, auch zu dem Zeitpunkt, den wir für richtig halten.
Und bei der SPD ist der richtige Zeitpunkt Anfang nächsten Jahres. In der Parteispitze gibt es angeblich Überlegungen, Gabriel könnte sein Amt als Wirtschaftsminister niederlegen, wenn er als Kanzlerkandidat antritt. Der Spiegel bezieht sich auf nicht genannte Mitglieder der Führungsebene und mutmaßt, Gabriel könne dann die Kanzlerin im Wahlkampf unbefangener und ohne Rücksicht auf Koalitionszwänge angreifen.
Die nordrhein-westfälische FDP ist einer der wenigen Landesverbände, der überhaupt noch in einem Parlament vertreten ist. Und deshalb hat der Landesparteitag der Liberalen irgendwie auch bundespolitische Bedeutung. Zumal der Landesvorsitzende Christian Lindner eben auch die Bundes-FDP führt und mit ihr wieder in den Bundestag einziehen will. Und genau um diese Doppelspitze, da ging es auf dem außerordentlichen Landesparteitag der FDP heute in Neuss. Lindner wurde erwartungsgemäß dort zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt. Bettina Altenkamp berichtet.
95% für Christian Lindner. Die Delegierten haben ihren Landes- und Bundesvorsitzenden mit großer Mehrheit auf Platz 1 der Landesliste gewählt. Obwohl klar ist, dass Lindner, wenn alles gut läuft für die Liberalen in NRW und dann im Herbst auch im Bund, nicht mehr lange in Nordrhein-Westfalen bleiben wird.
Es ist kein Geheimnis. Ich bewerbe mich darum, euch in die Landtags- und in die Bundestagswahl zu führen. Und ebenfalls ist klar, das ist die Geschäftsgrundlage, ich möchte danach meine Arbeit im Deutschen Bundestag auf Dauer fortsetzen.
Die FDP geht optimistisch in die nächsten Wahlen. Seit dem Rauswurf aus dem Bundestag hat sich die Partei verändert. Gibt es unter dem neuen Vorsitzenden, so der Europaparlamentarier Alexander Graf Lambsdorff, mehr Teamgeist und weniger Streitereien.
Wir haben uns sehr verändert, auch intern, im Stil der Zusammenarbeit, in der Art und Weise, wie wir Politik formulieren. Wir sind dabei unseren Werten treu geblieben.
Und zu diesen Werten gehört, so Parteichef Lindner, dass die Liberalen für Bildung, Wachstum, Chancen stehen, sich um die Mittelschicht kümmern, deren Sorgen aus Sicht der Liberalen von den anderen Parteien kaum wahrgenommen werden. Die wirklichen Probleme der Menschen im Blick haben, lautet das Motto, egal ob auf Bundes- oder Landesebene.
Wo sind meine Alltagssorgen? Ich fahre mit dem Auto über Schlaglöcher und habe Funklöcher in der Luft. Bringe ich den Fahrraddiebstahl zur Anzeige, sagt mir die Polizei, tut mir leid, nehmen wir gar nicht auf, können wir nicht weiter verfolgen. In der Schule stellen sie fest, dass die eigenen Kinder nicht mehr zur Toilette gehen, weil die Toilette in einem so schlechten Zustand ist.
Genau da will die FDP punkten, im Alltag der Menschen und sich so als die eigentliche Alternative zu den anderen Parteien präsentieren. SPD, CDU, Grüne, Linke, für Lindner haben sich die anderen Parteien zu sehr angenähert. Links, der Mitte. Da bleibe eine große Lücke, die die FDP füllen will. Auch als Alternative zur AfD.
Unser Angebot an die Menschen ist, wenn ihr die Politik ändern wollt, dann müsst ihr nicht gleich das ganze politische System wegfegen. Es gibt eine Wahl.
Falls alles so läuft, wie von den Liberalen erhofft, wäre der starke FDP-Mann aus Nordrhein-Westfalen, Christian Lindner, dann ab Herbst 2017 in Berlin. Für die nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Yvonne Gebauer schade und schön zugleich.
Wir werden ihn vermissen, schmerzlich, ja. Aber das hoffen wir natürlich, weil das den Einzug in den Bundestag bedeutet. Und ich glaube, dass danach eine gute Mannschaft kommt.
Und aus der Mannschaft gilt der Bonner Landtagsabgeordnete Joachim Stamp als aussichtsreicher Nachfolger für Lindner. Klar, immer unter der Voraussetzung, dass auch alles so läuft, wie aus liberaler Sicht gewünscht.
Der Klimagipfel in Marrakesch ist zu Ende. Die Welt bleibt auf Kurs in Richtung Klimaschutz. Den großen Durchbruch gab es zwar nicht, aber man versprach sich in die Hand, die Umsetzung des Pariser Klimavertrages im Auge zu behalten. Über allem schwebte die Unsicherheit, wie sich denn nun die USA in Zukunft verhalten würden. Der künftige Präsident Trump hat sich ja bis jetzt als Klimaskeptiker gezeigt. Die Stimmung war in Marrakesch dennoch nicht pessimistisch.
Das gab es wohl noch nie. Marokkos Außenminister Mezoir, Leiter der Weltklimakonferenz, erhebt sich am sehr späten Abend und bringt im vollen Plenum dem Delegierten aus dem westafrikanischen Mali ein Ständchen. Zuvor hatte das Geburtstagskind mitten in einer hitzigen Debatte Marokko zum Unabhängigkeitstag gratuliert. Alles abgesprochen, so scheint es, aber es lockerte die Atmosphäre auf und zeigte einmal mehr, Marokko und seine afrikanischen Partner wollten in Marrakesch gemeinsam etwas erreichen. König Mohammed VI. Hatte deswegen die Staatschefs Afrikas zum Extragipfel am Rande des Klimagipfels geladen und fast alle kamen.
L'Afrique paie un lourd tribut dans l'équation climat.
Afrika zahle einen hohen Preis für den Klimawandel und sei der Kontinent, der darunter am meisten leide, führte der König aus, um dann ein weiteres strategisches Interesse durchblicken zu lassen. Marokko sei entschlossen, seinen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu erhöhen, sagte der Monarch, im Interesse des Kontinents, seiner Bruderländer und der Afrikanischen Union. Im Interesse einer Union, der Marokko gar nicht angehört, weil der Streit um den völkerrechtlichen Status der südlichen Provinzen, sprich die Westsahara, auch nach 40 Jahren noch nicht beigelegt ist. Marokko aber will zurück in die AU und ist wirtschaftlich stark engagiert in Afrika. Das Klimathema ist ein guter Anlass, die Bande enger zu knüpfen. Und vereint lassen sich bei den Verhandlungen möglicherweise mehr Mittel für die Entwicklung der afrikanischen Länder erstreiten. Das war zumindest die Hoffnung der Afrikaner, analysierte die nigerianische Umweltjournalistin Ugochi Oluigbo.
It's also fair for those who cost climate change too.
Das ist doch nur fair, dass die Länder, die den Klimawandel verursacht haben, den armen Ländern helfen, damit fertig zu werden. Das kann sich nicht jedes Land leisten. Die können das nicht.
They cannot do it.
Vor allem Afrika hatte deshalb darauf gedrängt, die Mittel für die Anpassung an den Klimawandel in den armen Ländern schon vor 2020 massiv aufzustocken. Im Moment sind rund 500 Millionen Euro im Topf. Davon hat allein Deutschland 190 Millionen beigesteuert. Die Forderung nach verbindlichen Zusagen weiterer Mittel wurde abschlägig beschieden. Genauso wie das Ansinnen, die reichen Länder für ihre Hinterlassenschaft an Treibhausgasen auf Entschädigung verklagen zu können.
Les travaux ne sont pas encore finis. Wir sind nicht zufrieden, die Arbeit ist noch nicht erledigt, sagte Mamadou Honadia, Delegierter aus Burkina Faso. 2017 und 2018 müsse dann mehr passieren. Viele Nichtregierungsorganisationen haben sich dieser Sichtweise angeschlossen, so auch Jennifer Morgan, Geschäftsführerin von Greenpeace International.
Für Afrika ist hier nicht genug rausgekommen. Ich glaube, es gab kleine Schritte, aber dieser Kontinent ist wahnsinnig verletzbar von Klimawandel. Und ich glaube, sie haben gehofft, dass das eigentlich ein Zentrum stand. Und das war nicht der Fall.
Ja, Afrika stand nicht im Zentrum der Klimakonferenz, hat die Vertreterin von Greenpeace gesagt. Werner Eckert meint nun in seinem Kommentar, unter den internationalen Vorzeichen ist das mehr als zu erwarten war.
Donald Trump war der Elefant im Raum, nicht zu sehen und doch im Mittelpunkt. Der Mann, der den Klimaschutz für eine chinesische Erfindung hält, gemacht, um der amerikanischen Wirtschaft zu schaden. Er hat die Debatten auf dem Klimagipfel in Marrakesch bestimmt. Die Antwort der Staatengemeinschaft war zunächst einmal ermutigend. Wir gehen weiter auf dem Weg, den wir im vergangenen Jahr mit dem Paris-Abkommen eingeschlagen haben. Die Befreiung der Welt von Kohle, Öl und Gasverbrennung und damit von einem unbegrenzten Klimawandel. Da gab es konkrete Ankündigungen, so konkret, wie man das von Langfristplänen eben erwarten darf. Wenn 48 Entwicklungs- und Schwellenländer klar sagen, dass sie ihr Energiesystem voll auf erneuerbare Energien aufbauen wollen, dann ist das was. Auch die Klimaschutzpläne aus den USA, Kanada, Mexiko, aus Deutschland, bei aller Schwäche im Detail, das demonstriert zumindest den Willen, weiterzugehen. China hat sich eben nicht zurückgezogen, sondern deutlich gemacht, wir bleiben dran. Da war anderes zu befürchten, denn Peking ist nur im Gleichschritt mit Washington in den internationalen Klimaschutz eingestiegen. Es macht aber nun sein weiteres Engagement offenbar nicht mehr vom Tun und Lassen der Amerikaner abhängig. Im Gegenteil, es scheint bereit, eine Führungsrolle übernehmen zu wollen. Aber das alles hat auch was von Pfeifen im Walde. Denn die Nagelprobe, die kommt erst, wenn die USA ernst machen. Vor allem, wenn sie kein Geld mehr überweisen. Denn die Amerikaner haben unter Barack Obama nicht nur aktiv mitgemischt bei den Verhandlungen, sie sind auch finanziell eingestiegen. 100 Milliarden Dollar müssen die Industriestaaten ab 2020 jährlich mobil machen für Anpassungshilfen und für die saubere Entwicklung von ärmeren Staaten. Das kommt nicht aus der Portokasse. Wer stockt auf, wenn die USA ausfallen? In Marrakesch hat die bisherige Obama-Regierung ja noch verhandelt und sie hat hier in Aussicht gestellt, dass die US-Wirtschaft unabhängig von der Washingtoner Politik weiter investieren wird, weil Klimaschutz und erneuerbare Energien ein Geschäft sind. Hoffen wir das mal, dass das so kommt. Das Signal von Marrakesch ist eher dieses psychologische. Wir machen ernsthaft weiter. Im Detail stecken noch viele Tücken, das hat sich erneut am Ende gezeigt, dass sich wieder hingezogen hat. Es gibt weiter großen Streit ums Geld und wer es wie verwaltet. Es gab keine freiwilligen Zusagen, sich schon vor 2020 mehr beim Klimaschutz zu engagieren als ohnehin angekündigt. Und diese und die nächste Klimakonferenz waren und sind ohnehin nicht wirklich konfliktträchtig. Erst 2018 wird es wieder ernst, wenn die Staaten zum ersten Mal prüfen und feststellen werden, dass alle bisherigen Zusagen nicht ausreichen, um die Temperaturerhöhung wirklich unter 2, geschweige 1,5 Grad zu halten. Dann muss nachgelegt werden. Und dann 2020, wenn das Paris-Abkommen wirklich zu wirken beginnt. Bis dahin aber haben die Amerikaner schon wieder gewählt. Und die Hoffnung, auch der Klimaschützer nicht nur in den USA, stirbt zuletzt.
Der Kommentar von Werner Eckert im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.44 Uhr. Im Jemen, da sind bislang alle Versuche gescheitert, eine Waffenruhe im Bürgerkrieg zu vermitteln. Bislang waren 5 vereinbarte Waffenstillstände erfolglos und heute sollen dort wieder die Waffen schweigen und es sieht so aus, als habe sich die Lage beruhigt zumindest. Ob das von Dauer sein kann, ist ungewiss. Die Hoffnung liegt nun darauf, dass Friedensgespräche beginnen können. Im Jemen kämpfen seit 2 Jahren Truppen des ins Exil geflüchteten sunnitischen Präsidenten Hadi gegen die vom Iran unterstützten schiitischen Houthi-Rebellen und andere Milizen, die dem ehemaligen Staatschef Saleh die Treue halten. Und seit dem vergangenen Jahr, da fliegt ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis Luftangriffe auf die Rebellen und unterstützt damit die Hadi-Truppen. Björn Blaschke mit Einzelheiten.
Noch vor einer Woche kamen diese Bilder aus dem Jemen. Ein LKW von Raketen getroffen, ausgebrannt. Das metallene Fahrzeuggestell von der Hitze verzogen, irgendwie einem gigantischen Drahtknäuel gleich. Aufgeregte Stimmen von Sanitätern und Schaulustigen, gemischt mit dem Gebetsruf des Muezzins. 14 Tote allein bei diesem Angriff. Am Mittag nun trat eine 48-stündige Feuerpause in Kraft. Hält sie, besteht die Chance auf eine Verlängerung. Aber es geht nicht nur um die Feuerpause. Während die Waffen im Jemen schweigen, sollen die sogenannten Houthi-Rebellen humanitäre Hilfe in die belagerten Gebiete lassen. Ein Houthi-Vertreter erklärte dazu, die Rebellen halten sich an die Waffenruhe, sofern sie nicht attackiert würden. Die Feuerpause sei aber zu kurzfristig ausgerufen worden, um schnell Hilfskonvois auf den Weg zu bringen. Unklar ist, ob die Houthis Entsandte zu einem Treffen ins Nachbarland Saudi-Arabien schicken werden. Dort soll ein Komitee klären, wie die Rebellenherrschaft über verschiedene jemenitische Ortschaften, wie zum Beispiel über die Hauptstadt Sanaa, friedlich beendet werden kann. Auch von Seiten der offiziell anerkannten Regierung des Jemen stehen noch Antworten aus. Zum Beispiel auf die Frage, ob Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi, sollte über Frieden verhandelt werden, einen Plan der UN annehmen wird. Der sieht vor, dass Hadi im künftigen Herrschaftssystem des Jemen allenfalls noch eine Nebenrolle spielt. Die Houthis sollen dagegen an der Macht im Lande beteiligt werden. Doch weder Präsident Hadi noch dessen Verbündete, die Herrscher von Saudi-Arabien, haben sich dazu bisher geäußert. Das saudische Königshaus spielt eine wichtige Rolle im Krieg im Jemen. Vor 2 Jahren waren die Houthis und deren Verbündete aus Protest gegen ihre mangelnde Beteiligung an der Politik des Jemen auf die Hauptstadt Sanaa vorgerückt. Sie trieben die gewählte Regierung von Präsident Hadi ins Exil. Daraufhin sprang Saudi-Arabien Hadi bei. Es bildete ein Militärbündnis, dessen Mitglieder allesamt Sunniten sind, wie Präsident Hadi. Die Houthis hingegen sind schiitisch und sollen vom ebenfalls schiitischen Iran Unterstützung erhalten. Insgesamt scheiterten 5 Versuche, die Gewalt einzudämmen. Die Feuerpausen wurden gebrochen oder nach ihrem Auslaufen nicht verlängert. Die jetzt eingetretene Waffenruhe kam auf Vermittlung von US-Außenminister John Kerry zustande.
Die Menschen in Südkorea, die haben genug von ihrer Präsidentin Park. Ihr wird Vetternwirtschaft vorgeworfen. Eine Freundin Parks soll ihre Beziehungen zu der Präsidentin dazu genutzt haben, um von südkoreanischen Unternehmen, zum Beispiel Samsung, Spenden in Millionenhöhe für angeblich wohltätige Stiftungen einzutreiben, aus denen sie sich dann persönlich bereichert haben soll. Darüber hinaus wird ihr vorgeworfen, Einfluss auf Parks Regierungsarbeit genommen zu haben. Seit Wochen bereits fordern Demonstranten die Präsidentin auf, ihr Amt niederzulegen. Sie hat zwar mit einer Demutsgeste reagiert, das scheint aber nicht genug. Jürgen Hannefeld berichtet.
Noch ging es gut, noch ging es friedlich zu bei der Massendemonstration in der koreanischen Hauptstadt Seoul. Ein unabsehbares Meer von Lichtern schob sich durch die City, denn fast jeder hatte sich eine Kerze gekauft. Wie viele es waren, wird morgen in der Zeitung stehen. Beim 3. Protestmarsch vor einer Woche wurden 1 Million Menschen gezählt. Heute waren es angeblich noch mehr. Es herrschte beinahe eine Volksfeststimmung. Schüler, Studenten, Familien mit kleinen Kindern waren dabei. Sie sangen, sie riefen und sie skandierten immer denselben Satz. Park muss weg. Die Staatspräsidentin ist der Mehrheit des Volkes geradezu verhasst, wenn man Umfragen glauben darf. Nur noch 5% der Bevölkerung trauen Park Geun-hye zu, dieses Land zu regieren. Der aktuelle Skandal betrifft den Vorwurf, sie habe zusammen mit einer engen Freundin den Staat betrogen. Die beiden Frauen sollen große Unternehmen zu Spenden animiert haben. Die Rede ist von 70 Millionen US-Dollar, die sie sich dann aber selbst in die Tasche gesteckt haben sollen. Pikanterweise dementiert die Präsidentin diese Vorwürfe nicht. Sie hat sich nur für den Skandal entschuldigt. Aber in der Sache blieb sie stumm. Ein Vater, der mit seinem halbwüchsigen Sohn erschienen ist, sagt: Dies ist nicht mehr unser Land. Wir schämen uns als Koreaner für diese Präsidentin. Wir sind eine ganz normale Familie. Ich will meinem Sohn zeigen, wie Geschichte funktioniert. Er soll sich an diesen Protest erinnern und erleben, wie viele Leute Frau Park verurteilen. Die Korruptionsaffäre ist nicht das einzige Problem, für das die Südkoreaner ihre Staatschefin verantwortlich machen. Dass der Untergang der Fähre Sewol mit 300 Ertrunkenen, die meisten Schüler, auch nach mehr als 2 Jahren nicht glaubwürdig aufgeklärt ist, wird ihr auch zur Last gelegt. Und das aktuelle Geheimdienstabkommen mit Japan. Aber das größte Problem ist die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen. Park Geun-hye ist seit 4 Jahren an der Macht. An uns Studenten hat sie in der ganzen Zeit noch nicht einmal gedacht. Es gibt keine Arbeitsplätze für uns. Die Wirtschaft geht den Bach runter. Die Frau muss weg. Befürchtungen, die Proteste könnten in Gewalt umschlagen, haben sich offenbar nicht erfüllt. Es soll weiter demonstriert werden. Während die Präsidentin heute über ihren Sprecher mitteilen ließ, sie wolle zur Normalität zurückkehren, suchen die Oppositionsparteien nach einem legalen Weg, Frau Park abzusetzen. Aber der ist noch nicht gefunden. Alles wartet darauf, dass die Staatsanwaltschaft endlich ihre Ermittlungen aufnimmt. Derweil spielt die Präsidentin auf Zeit. Sie setzt womöglich darauf, dass der Volkszorn irgendwann verglüht.
Papst Franziskus hat 17 kirchliche Würdenträger aus 6 Kontinenten zu Kardinälen ernannt. Die 9 Kardinäle schworen dem Papst und der Kirche vor dem gesamten Kardinalskollegium Treue und Gehorsam. Aus ihren Reihen wird der kommende Papst einmal gewählt werden. Tassilo Forchheimer berichtet.
Als Zeichen ihrer Würde erhielten die 9 Kardinäle vom Papst neben der Ernennungsurkunde ein Birett, einen roten viereckigen Hut und einen Kardinalsring. Unter den 9 Purpurträgern ist kein Deutscher. 5 der Neuernannten stammen aus Ländern, die noch nie einen Kardinal gestellt haben. Und zwar aus Bangladesch, Papua-Neuguinea, Malaysia, aus der Zentralafrikanischen Republik und aus Lesotho. Dem Papst liegt viel daran, die Ränder der Weltkirche zu stärken. In seiner Predigt betonte Franziskus gerade in der Universalität der Kirche, deren Kardinäle aus den unterschiedlichsten Ländern stammten, liege ein großer Reichtum. Mit dem heutigen Tag sind 121 Kardinäle zur Teilnahme an der Papstwahl berechtigt. Davon hat Franziskus bereits 44, also mehr als ein Drittel, in das Kardinalskollegium berufen. An einer Papstwahl dürfen nur Kardinäle teilnehmen, die am Tag vor dem Tod oder dem Rücktritt des Papstes das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Nach der feierlichen Zeremonie im Petersdom besuchte Papst Franziskus gemeinsam mit den 9 Kardinälen seinen Vorgänger Benedikt XVI. In dessen Wohnhaus, einem ehemaligen Kloster in den Vatikanischen Gärten. Beide Päpste beteten gemeinsam in der dortigen Hauskapelle.
Es gibt Krankheiten, die sind relativ gut erforscht. Andere, die sind noch nicht heilbar. Und dann gibt es noch Krankheiten, die extrem selten sind. So selten, dass Ärzte sie noch nie in ihrer Praxis gesehen haben. Aber Patienten haben seit 5 Jahren eine Chance, dass ihnen geholfen wird. Seit 2011 nämlich, da gibt es das Zentrum für seltene Erkrankungen an der Uniklinik in Bonn. Hier melden sich Menschen aus ganz Deutschland mit einem Berg von Patientenakten unter dem Arm, Akten von Ärzten, die nicht weiter wussten und ihre Patienten dann von Pontius zu Pilatus geschickt haben. Jörg Sauberwein.
Genauso wie die Tatortkommissare tappen Ärzte bei seltenen Erkrankungen oft lange im Dunkeln. Meistens kommen sie nicht mal auf die Idee, dass eine solche vorliegen könnte. Da braucht es dann besondere Spürnasen. Das habe die Krimiserie durchaus mit den seltenen Erkrankungen gemeinsam, scherzte Joe Bausch, besser bekannt als Gerichtsmediziner Josef Roth im Kölner Tatort, zum 5. Geburtstag des Bonner Zentrums für seltene Erkrankungen.
Also auch diese Form so investigativer Medizin, das heißt, ich will das herausfinden, ich lasse nicht los. Ich begnüge mich nicht damit, sondern eine Verdachtsdiagnose kenne ich mich nicht aus, eine andere soll es richten, sondern ich will es wissen. Weil das ist mindestens so spannend wie ein Tatort.
Nur, dass der Täter im Tatort normalerweise nach 90 Minuten feststeht. Bei den Patienten dauert es oft viele Jahre, bis sie eine Diagnose bekommen. Kein Wunder bei schätzungsweise 8000 verschiedenen seltenen Erkrankungen. Und die kann niemand alle im Kopf haben. Zudem erinnert Bausch sich als hauptberuflicher Gefängnisarzt in der JVA Werl noch zu gut, was er während seines Medizinstudiums gehört hat. Häufig ist nun mal häufig und selten ist selten.
Und wenn Sie Hufe hören, dann müssen Sie nicht damit rechnen, dass gleich Elefanten oder Giraffen um die Ecke kommen, sondern da kommen Pferde fertig. Damit hat man uns ja im Endeffekt so die Standards hineingeprügelt und gesagt, ja bitte, jetzt hören Sie auf, nach seltenen Geschichten zu gucken.
Dabei kann es aber durchaus sein, dass die Hufgeräusche eben nicht von einem Pferd stammen, sondern vielleicht von einem Zebra. Und ähnlich kompliziert ist es mit den seltenen Erkrankungen. Wenn höchstens einer von 2000 Menschen eine bestimmte Krankheit hat, dann nennt man sie selten. Viele von ihnen
Patientinnen sind noch viel seltener, manchmal nur einer von 100.000 oder noch weniger. Viele Patienten leiden oft jahrelang über Beschwerden, laufen von Arzt zu Arzt und landen vielleicht irgendwann mit einem Stapel voller Patientenakten in Bonn.
Wo man sich mit viel Zeit und Mühe um einzelnen Patienten und um den Menschen kümmern kann, während die Medizin insgesamt ja die Tendenz dazu hat, große Fallzahlen in Anführungsstrichen zu produzieren, nach den immer gleichen Leitlinien, Standardprozeduren vorzugehen.
Erklärt der Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen, Professor Thomas Klockgeter, das Erfolgsgeheimnis. Inzwischen rund 10.000 Fälle und sogar eine der ganz wenigen Ambulanzsprechstunden für Patienten ohne Diagnose. Davon habe er vor 5 Jahren kaum geträumt. Allerdings hätte er sich wohl auch nicht träumen lassen, dass die Finanzierung dieser Detektivarbeit auch nach 5 Jahren immer noch so ein schwieriges Thema ist. Viele Universitätskliniken haben sich deshalb in einer Art großen Koalition der Zentren für seltene Erkrankungen zusammengetan, um bei Politik und Krankenkassen nicht nur Gehör zu finden, sondern auch so lange zu pochen, bis Geld fließt. Denn die Medizin sei bisher nur auf häufige Krankheiten eingestellt, erklärt Professor Annette Grüters von der Berliner Charité.
Und deshalb ist für die Patienten mit seltenen Erkrankungen sowohl im Hinblick auf diagnostische Maßnahmen, die heute möglich sind, aber auch auf, ich sag mal, die besonderen Versorgungswege, die sie brauchen und die viele Zeit, die wir alle für sie brauchen, um eine Diagnose zu finden oder um uns neue Therapien auszudenken, die ist überhaupt nicht abgebildet im Vergütungssystem durch die Krankenkassen.
Inzwischen gibt es leise Hoffnungsschimmer, dass die Unikliniken bald einige Millionen Euro aus dem Innovationsfonds des Bundesgesundheitsministeriums bekommen könnten, mit denen zumindest schon mal ein Teil der Kosten abgedeckt werden kann. Das aber könne nur ein erster Schritt sein, sagen die Experten. Dem müssten weitere folgen, damit Zentren für seltene Erkrankungen wie das in Bonn weiter auch künftig erfolgreich medizinische Detektivarbeit leisten könnten.
So, und dann kommen wir noch zum Sport im Echo des Tages. Mara Kühner-Tellmann ist im Studio. Nach der Länderspielpause wird an diesem Wochenende ja wieder in der Fußball-Bundesliga gespielt. Zurzeit läuft das Spiel der Spiele der Klassiker im deutschen Fußball. Dortmund gegen Bayern. Wie steht's?
Genau. Knapp 25 Minuten sind gespielt. Im Duell der Stürmer hat Pierre-Emerick Aubameyang vorgelegt gegen Robert Lewandowski. Und die Fußballfans wissen, was das heißt. Dortmund führt seit der 10. Spielminute mit 1:0.
5 Spiele gab es ja bereits am Nachmittag. Was waren denn da die Highlights?
Ja, zum einen das rheinische Derby. Mönchengladbach gegen Köln. Denn Gladbach ging in Führung durch Stindl vor der Pause. Danach aber drehte Köln das Spiel modest zum Ausgleich und Risse in der Nachspielzeit mit dem Siegtreffer zum 2:1.
Ich freue mich unglaublich. Also ich habe eben schon gesagt, wenn ich mir eine Situation hätte aussuchen können, dann wäre es genau diese Situation gewesen. In der 90. Minute in Derby und dann so ein Freistoß, der dann reingeht. Ein schöneres Happy End ging heute nicht.
Ja, leider kein Happy End gab es für den Ex-Interims- und neuen Cheftrainer in Wolfsburg, Valerian Ismael. Denn der VfL hat zu Hause gegen Schalke verloren, 0:1. Goretzka erzielte den Siegtreffer wenige Minuten vor Ende der Partie.
Wir haben gerade zweite Halbzeit wieder eine sehr gute Leistung gezeigt, haben eigentlich Wolfsburg super in Schach gehalten. Ja, dann natürlich auch noch die eine oder andere Situation hätten wir vorher schon als 1:0 machen können. Und deswegen geht das Sieg, denke ich, auch völlig in Ordnung.
Ja, und auch völlig verdient das 4:2 von Mainz gegen Freiburg. Darmstadt unterliegt Ingolstadt 0:1 und Augsburg und Berlin trennen sich 0:0 bereits gestern Abend. Ja, siegte Leipzig in Leverkusen mit 3:2 und 2 Partien gibt es morgen noch. Hoffenheim gegen Hamburg und Bremen empfängt Frankfurt.
Leipzig, das ist das Stichwort. Die bisherigen Ergebnisse des 11. Spieltages, wie haben Sie sich denn auf die Tabelle ausgewirkt?
Ja, da wollen wir mal drauf gucken. Leipzig also seit gestern Abend vorne 27 Punkte. Die Bayern momentan mit dem Rückstand in Dortmund auf Rang 2, 24 Zähler. Dortmund aktuell Dritter in der Blitztabelle, 21 Punkte. Vor Köln ebenfalls 21 Punkte. Berlin dahinter auch 21 Punkte. Und Hoffenheim auf dem letzten internationalen Platz momentan mit 20 Zählern. Hoffenheim spielt hier aber morgen noch, genauso wie Frankfurt auf 7 mit 18 Punkten. Leverkusen ist 9., 16 Punkte, Schalke 11., 14 Punkte. Mönchengladbach auf Rang 13, 12 Punkte. Dahinter Wolfsburg mit 9 Punkten und am Tabellenende Werder Bremen auf dem drittletzten Platz mit 7 Punkten. Spielt ja morgen auch noch. Ingolstadt vorletzter mit 5 Punkten und das Schlusslicht Hamburg nur 2 Punkte, spielt aber morgen noch in Hoffenheim.
Mara Kühner-Thälmann mit dem Sport. Das war das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Sie können unsere Sendung nachhören, als Podcast herunterladen auf wdr5.de oder auch auf ndr.de/info. Ich wünsche noch einen schönen Abend, sagt Tschüss für heute, Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.